Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Seitdem in Dresden Pegida marschiert und seitdem im Osten Deutschlands die AfD massive Erfolge einfährt, seitdem die Radikalisierung zunimmt, ja, seither fragen sich viele im Rest der Republik, was ist da nur los im Osten? Und manche geben sich dann auch gleich die Antwort. Sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch an dieses Spiegel-Coverbild mit dem Wut- und Hutbürger und der Schlagzeile »So ist er, der Ossi«. Das ist eine Schlagzeile, die eigentlich wenig erklärt, aber viel kaputt gemacht hat. Der Leipziger Journalist Michael Kraske, der versucht das besser zu machen, ohne Pauschalisierungen, ohne Kollektivverurteilung, aber deswegen noch lange nicht ohne Schärfe. Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört, so heißt sein Buch. Und ich habe mit Michael Kraske darüber gesprochen. Herzlich willkommen in der Lesart. Herzlich willkommen, Herr Kraske.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich habe Sie gerade vorgestellt als Leipziger Journalist. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Sie kommen nämlich aus Iserlohn, aus dem Westen. Und der erste Satz in Ihrem Buch, der lautet, ich bin ein Einheitsmensch. Was macht denn Sie zu einem Einheitsmenschen?
Ja, ich bin tatsächlich ein Kind dieser Einheit und ich beschreibe das auch in meinem Buch, indem ich mir die Heimat vornehme, diesen ganz schwierigen, schönen und so häufig missbrauchten Begriff. Ich war Iserlohner mit Leib und Seele, bin dann der Liebe wegen nach Leipzig gegangen und irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Leipzig ja meine Heimat zu nennen, weil ich wichtige und sehr intime Begegnungen mit Menschen hatte, die mir viel erklärt haben, wo wir in einen Austausch gekommen sind. Und das meint dieser Einheitsmensch, dass ich tatsächlich nicht mehr nur der Wessi bin, ich werde immer der Zugezogene bleiben, aber ich bin eben inzwischen auch Leipziger.
Ich habe den Eindruck, Ihr Buch, das beginnt mit einer wirklichen Liebeserklärung an Leipzig. Und ich habe mich gefragt, stellen Sie das deswegen so prominent an den Anfang, um abzufedern, was dann noch kommt?
Nein, ich stelle das vor allen Dingen deshalb an den Anfang, weil das vorherrschende Gefühl ist, weil ich diese Stadt genieße, weil ich mich hier heimisch fühle und weil ich hier inzwischen fest verwurzelt bin und weil mir das Leben hier so unglaublich vieles gibt. Und natürlich muss man wissen, dass die Kritik, die ich übe, diejenige ist eines teilnehmenden Beobachters, der eben nicht schnell hier reinschneit, wie das vielleicht manchmal Kollegen tun, wenn es hier gerade mal wieder brennt, sondern der viele Jahre Vorlauf hat. Und das ist dann vielleicht ein anderer Blick, als ihn viele andere haben, diese deutsch-deutsche Perspektive erstmal aufzumachen. Das war eigentlich der Ansatz für dieses Buch.
Wann kamen Ihnen denn dann die Zweifel an Ihrer neuen sächsischen Heimat?
Ja, ich bin als Journalist seit Jahren dann in Sachsen unterwegs gewesen und ich habe da ja erschütternde Erlebnisse bei der Recherche gemacht, die aber nicht groß nach draußen gedrungen sind, die dann doch in meiner publizistischen Nische geblieben sind. Ich habe da zum Beispiel erlebt, wie junge Leute, die sich in Demokratievereinen engagiert haben, permanent von Neonazis gejagt und auch geschlagen wurden, wie deren Eltern, die darauf aufmerksam machen wurden, ich denke da an Limbach-Oberfrohna, immer wieder nahezu zu Nestbeschmutzern erklärt worden sind. Ich musste in diesen Orten manchmal diese Vereine gar nicht suchen, sondern ich habe einfach ja nach den Häusern Ausschau gehalten, wo keine Scheiben mehr drin waren, sondern Bretterverschläge, weil es schon so viele Überfälle gab. Und es gab eben auch Strafverfolgungsbehörden, die dem Ganzen eben nicht konsequent nachgegangen sind. Im Gegenteil, die Opfer wurden leider zu oft auch als Täter betrachtet und behandelt. Und da hat es über lange Jahre schon eine Gewöhnung an rechte Gewalt und auch an Rassismus und rechtsextreme Ideologie gegeben, lange bevor das dann mit der Flüchtlingsfrage nochmal wirklich richtig hochgekocht ist.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch, als Sie plötzlich mit diesen Ereignissen konfrontiert sind, mit diesen Gewalttaten, mit nicht so richtig gut ermittelnder Polizei, da haben Sie nicht etwa gedacht, wie der Rest der Republik, oh, das sind aber schreckliche neue Entwicklungen, sondern Sie haben gedacht, die 90er sind zurück.
Naja, aus den 90ern, da haben mir Freunde zum Beispiel auch erzählt, was sie da selber erlebt haben. Ein Freund, der aus Chemnitz stammt, der hat erzählt, wenn er seine Oma besucht hat, das konnte er das eigentlich schon kaum machen, weil er wusste, er muss sich da vor Neonazis in Acht nehmen, ist dann da auch im Treppenhaus überfallen worden. Eine Flüchtlingshelferin aus Dresden, die hat mir geschildert, dass ihre Jugend im Grunde genommen permanent aus Flucht bestanden hat. Also wenn die rote Rücklichter gesehen hat, dann war das für die ein Alarmzeichen, weil sie dann dachte, da steigen Nazis aus dem Auto und sie muss wieder flüchten. Das hat sich dann in ganz vielen Orten, auch hier in der sächsischen Provinz, auch in Brennpunkten normalisiert. Beispiel in Wurzen, was mal als national befreite Zone galt. Da gab es Fortschritte, aber ich bin dann nach Wurzen wieder hingefahren. Und da hat mir dann ein Sozialarbeiter erzählt, dass der Verein, das Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen, gerade wieder überfallen worden ist von einer Reihe junger Neonazis. Da wächst also eine neue Generation heran. Und man muss sehen, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat, wo die Flüchtlingskrise eigentlich nur ein Katalysator war und wo es einen langen Vorlauf gibt und wo es vor allen Dingen Akteure mit Pegida und der AfD gibt, die ein Klima schaffen, in dem Rassismus wieder ganz offen gelebt wird. Und in diesem Klima fühlen sich dann auch manche berufen, zu Gewalttaten zu greifen.
Sie bezeichnen das als eine Gewöhnung an rechte Gewalt und die habe rechtsstaatsgefährdende Folgen. Wie meinen Sie das?
Ja, ich meine das so, dass das tatsächlich auch auf die Institutionen abfärbt, was da passiert. Es hat eine Sozialarbeiterin, die Opfer rechter Gewalt in Thüringen betreut, erzählt, dass beispielsweise Anzeigen in Thüringen auf dem Land von Menschen, die Opfer rassistischer Gewalt werden, teilweise von der Polizei gar nicht mehr aufgenommen werden. Ja? Oder da ist einem Mann in einem Club in Nordthüringen der Kiefer gebrochen worden aus rassistischen Motiven. Und dieser Mann musste seine Anzeige dann in einem Polizeifahrzeug aufnehmen lassen, wo der Täter mit drin sitzt. Was zur Folge hat, dass dann natürlich der Täter auch die Anschrift des Opfers erfährt. Das heißt, das sind manchmal nur kleine Haarrisse, wo aber der Rechtsstaat offensichtlich nicht mehr so handelt, wie er sollte. Und das ist verheerend, weil diese rassistische Gewalt tatsächlich Überhand genommen hat. Und hinter jeder von diesen Geschichten und von diesen Zahlen stecken natürlich Menschen mit ihren Schicksalen. Also sehr in Erinnerung geblieben ist mir eine 19-jährige schwangere Frau aus Eritrea, die beispielsweise dann in Wurzen im 7. Monat schwanger von 2 Vermummten angegriffen und verletzt worden ist. Die musste ins Krankenhaus und die Täter wollten offenbar, dass es kein schwarzes Baby mehr geboren wird. Man wollte ihr klar machen, die hat hier nichts zu suchen. Und all das findet nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit. Zunächst mal, damit würde es anfangen, aber die Opfer dieser rechten Gewalt werden auch leider zu häufig allein gelassen.
Nun schreiben Sie auch, spätestens mit dem Auffliegen des NSU hätte es eigentlich eine Zäsur geben müssen. Gerade in Sachsen schreiben Sie, aber ich habe den Eindruck, Sie finden nicht, dass es eine war.
Ja, der NSU hatte tatsächlich alles, wo man einen wirklichen Schnitt hätte machen müssen, wo man alles hätte auf den Prüfstand stellen müssen. Leider war die Aufarbeitung gerade in Sachsen sehr mangelhaft. Die 2 Untersuchungsausschüsse haben weit weniger getagt als in anderen Ländern. Ganz am Anfang bestand die Aufarbeitung so, dass es ein dünnes Papier des Innenministeriums gab, wo man die Schuld mehr oder weniger nach Thüringen rübergeschoben hat. Bei der Vorstellung des 2. Abschlussberichts im Sächsischen Landtag, da hat die Opposition Dutzende sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel stärker gegen Hasskriminalität vorgehen kann, dass die Zählweise geändert werden muss, dass man sich aber auch ganz klar die Institutionen angucken muss. Wie verbreitet sind beispielsweise rechtsextreme Ideologie und Rassismus bei der Polizei? Und das Ganze ist von den Regierungsparteien CDU und SPD in 5 Minuten abgelehnt worden. Das heißt, da ist eine riesige Chance vertan worden. Und dass Sachsen da tatsächlich auch in gewisser Weise gefordert ist, das zeigt sich ja auch daran, dass es auch nach dem NSU schon wieder 3 Terrorgruppen gab, die neu losgelegt haben. Da war Old School Society, da war die Gruppe Freital und da war die Revolution Chemnitz. Man muss nach den Gründen fragen und man muss vor allen Dingen den Rechtsstaat und die Institutionen fit machen.
Welchen Vorwurf machen Sie den sächsischen Landesregierungen der letzten Jahre, Jahrzehnte?
Na, vielleicht mal ein drastisches Beispiel. Im vergangenen Jahr ist der Justizminister noch durchs Land gezogen und hat gesagt, dass es jetzt null Toleranz gegen Bagatelldelikte geben würde. Es sollte nichts mehr ungeahndet bleiben, das Schwarzfahren und was man sich da alles auch noch vorstellen kann. Aber zur gleichen Zeit gab es das Verfahren gegen eine rechtsextreme Hooliganbande, Faust des Ostens. Das war schon 2013 angeklagt worden. Die haben also gegen politische Gegner und gegen Migranten massiv Gewalt angewendet. Und dieses Verfahren ist über Jahre nie eröffnet worden. Das Landgericht Dresden sah sich immer überarbeitet, konnte das angeblich nicht verhandeln. Das Signal, das damit gesetzt wird, ist natürlich ganz fatal. Das lässt die Opfer allein. Und das ist das Gegenteil von der Konsequenz, die man immer nach außen trägt. Und all das spielt jetzt zusammen, dass wir diese sächsischen Zustände hier haben.
Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, was eine Radikalisierung im Osten ausmacht, was diese vielleicht noch befördert. Sie wollen ja aber mit Ihrem Buch eigentlich nicht spalten, nach dem Motto, der Osten ist eben rechtsradikal, sondern Sie wollen ja differenziert herangehen. Wie wollen Sie das schaffen, wenn Sie mit einer solchen Wucht diese Vorwürfe abladen?
Ja, man muss erstmal die Probleme und die Missstände ganz klar benennen und kritisieren, ohne dass das auch gleich wieder als Sachsenbashing zum Beispiel abgetan wird. Und man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass es natürlich unglaublich viele zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, auch Leute, die bereit sind, sich für die Demokratie zu engagieren, nur die werden eben beispielsweise in kleinen Orten auch zu häufig allein gelassen. Und man muss ganz dringend jetzt die Strukturen schaffen, dass Demokratie gefördert wird. Man muss aber zum Beispiel auch aus diesem riesigen Wutberg, den es hier ja im Osten gibt, die ganz real existierenden Ungerechtigkeiten auch wirklich angehen und lösen.
Das nennen Sie im Buch einen New Deal Ost, der Ihnen Hoffnung macht. Können Sie das mal erklären? Also das besteht aus diesen zwei Elementen, Demokratie stärken und echte Probleme angehen. Haben Sie da Beispiele für?
Also Ostdeutsche verdienen 17% weniger Lohn als im Westen bei gleicher Arbeit. Das geht nicht, da muss man ran. Es gibt ein Drittel, die für einen Niedriglohn arbeiten, obwohl sie Vollzeit arbeiten. All diese Probleme sind tatsächlich vernachlässigt worden, weil man sich lieber mit Sündenbock-Diskussionen eben um Flüchtlinge gekümmert hat. Und auch in dem Demokratiebereich, da kann man ganz viel tun. Also die Institutionen, da muss man sich tatsächlich angucken, dass Beamte, die beispielsweise auf einen Tag X hinsteuern und dieses System abschaffen, natürlich nichts im Polizeidienst zu tun haben. Aber zum Beispiel auch viel bessere und mutigere politische Bildung in den Schulen. Und ich meine damit nicht predigen, die Demokratie ist schön, sondern nein, das sind Zeitzeugengespräche, das ist Schüleraustausch, das sind wirkliche Diskurse zu aktuellen Themen, die auch in die Schulen reingehören. Und die Akteure, die es in ganz, ganz vielen Orten im Osten und auch in Sachsen hier gibt, die Demokratie voranbringen, die muss man stärken, die muss man dauerhaft absichern. Das ist bisher Flickwerk. Und zu allerletzt muss man ein Leitbild entwickeln, das eben nicht auf Herkunft und auf Hautfarbe abzielt, indem es nicht darauf ankommt, wer schon immer hier Deutscher war, sondern auf Teilhabe. Und ich glaube, die Corona-Krise zeigt sehr deutlich, dass das eine Gesellschaft ist, die wir brauchen, weil alle gebraucht werden, die hier sind und die sich einbringen und die für diese Gesellschaft eintreten.
Gebürtig, wie gesagt, kommen Sie aus Iserlohn. Darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Jetzt sind schon einige Jahre, haben Sie Sachsen zu Ihrer neuen Heimat gemacht. Nach dieser ganzen Recherche, bleibt Sachsen Ihre Heimat?
Sachsen bleibt meine Heimat, auch wenn das ein bisweilen schwieriger Ort ist. Aber natürlich gibt es unglaublich tolle Begegnungen, die ich hier habe, auch mit Menschen, die sich sorgen, die feinfühlig ein Gespür dafür haben, wirklich, wenn andere zurückbleiben. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen ganz großen Trennungen und von Ost gegen West. Das ist gar nicht die Realität, die viele Leute erleben, sondern wir erleben uns, glaube ich, viel stärker als Familienmenschen in den Schulen, als Vereinsmenschen und in diesen Identitäten, in diesen Zwischenräumen und Schnittmengen, da findet das Leben statt und das muss man stärken.
Michael Kraske im Deutschlandfunk Kultur. Der Riss, so heißt sein Buch, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Das Buch umfasst 352 Seiten, kostet 19,99 Euro und ist bei Ullstein erschienen. Herr Kraske, Dankeschön.
Vielen Dank.